Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas. Jetzt müssen wir doch nochmal und schon wieder reden, oder? Ja.
Ja, und vor allem brauchen wir uns nicht fragen, wie es uns geht, weil irgendwie die Antwort relativ klar ist. Sonst wären wir ja heute nicht hier, oder?
Ja, die Antwort ist klar. Ich bin heute optimistisch, es geht so.
Genau. Also ich muss sagen, bei mir war es so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle, aber doch eine Veränderung. Weißt du, wie du den Wahlabend und jetzt die Tage danach erlebt hast? Wie?
Ja, also zum ersten Mal, fing das Ganze damit an, dass als um 18 Uhr, ich habe es auf ARD geguckt, die ersten Hochrechnungen kamen und dann kamen die Balken, ne? Erster Balken, SPD. Okay, es war so wie die Umfragen im Prinzip, ne? Und dann haben sie aber was gemacht, was sie noch nie gemacht haben, glaube ich. Dann kam der zweite Balken, CDU 22,5. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und dann, CSU 6, insgesamt 29,5 waren es ja am Anfang noch.
Ja, ja.
Und diese 22, sowieso, haben mich am Anfang, ich dachte, entweder es ist jetzt die absolute Vollkatastrophe oder es passiert gleich irgendwas ganz Großartiges. Und dann kam die CSU. Also so fing es an.
Da so werden wir gleich nochmal drüber reden müssen, über diese CSU.
Ja, und da werden wir drüber reden müssen. Und ansonsten, ja, war es natürlich die erwartete Katastrophe, also so würde ich es mal sehen. Nicht mal unser letzter Aufruf am Samstag hat noch was gebracht. Ich bin konsterniert. Und um das schon mal vorne wegzuschicken, ich bin eigentlich umso konsternierter, als die Wahlbeteiligung so hoch war, wie seit der Wiedervereinigung nicht. Da hätte ich eigentlich gedacht, eine solche Wahlbeteiligung würde eher dazu führen, dass weniger AfD gewählt wird oder weniger AfD-Anteil dann in den Stimmen ist. Ja, ich weiß nicht, wie ist es dir ergangen? Wie geht's dir?
Also erstmal nochmal zu dem Hinweis, dass wir alles versucht haben. Wir haben am Wochenende ja noch einen Wahlaufruf über die Social Media verteilt und haben da also sehr viel Arbeit reingesteckt, weil wir das Schicksal dieses Landes in unseren Händen sahen und gedacht haben, die Leute brauchen noch unsere Wahlempfehlung. Und leider sind wir da auch gescheitert an dieser Aufgabe. Ja. Kann man aber nochmal nachgucken, was wir da so gesagt haben. Ja, mir ging's ähnlich oder im Endeffekt ähnlich. Ich war, muss ich gestehen, am Sonntagabend noch, optimistisch ist der falsche Begriff, aber ich dachte, okay, es ist nicht ganz so schlimm. Ja, die Union ist unter 30%. Das war irgendwie so eine Hürde, wo ich mir dachte, okay. Und die AfD ist bei den prognostizierten ungefähr 20%. Mhm. Also es ist nicht noch viel schlimmer geworden. Und dachte ich, okay, also irgendwie nicht blaues Auge, ja, weil die Ergebnisse sind trotzdem schlimm. Die AfD hat die Stimmen verdoppelt. Aber von dem, was zu erwarten war, und vielleicht auch noch zu befürchten, was sich an Überraschung ergibt am Wahlabend, dachte ich, okay, irgendwie so eine Art blaues Auge. Und das ist dann aber über Nacht und so hast du wahrscheinlich auch, ich habe doch viel dann gelesen zur Wahl, natürlich diese ganzen Runden angeschaut, wobei nicht alle irgendwie, man nervt es auch, aber doch die Informationen eingeholt. Und am nächsten Morgen, muss ich sagen, war dann irgendwie wie so eine Art Ernüchterung. Da habe ich gesagt, oh nee, das ist alles andere als gutes Ergebnis. Und das eine ist eben, 20% der Leute in Deutschland wählen eine mindestens in Teilen gesichert rechtsextreme Partei. Und das dann doch jetzt nochmal zu sehen und zu prozessieren im Kopf irgendwie ist schon problematisch. Und dann ist es aber, also das ist das eine. Und wenn man sich so die März-CDU anschaut, was mit dem Entschließungsantrag im Bundestag und den Stimmen der AfD, die sie da in Kauf nahmen, gemacht haben, Was man auch nochmal sah an der Abschlussrede, die Friedrich Merz am Samstag vor
CDU-Mitgliedern
gehalten hat, genau, wo er, für die, die es nicht mitgekriegt haben, die Menschen, die auf die Demonstrationen für Brandmauer und so weiter auf die Straße gingen in den letzten Wochen, die hat er als linksgrüne Spinner bezeichnet, die doch nicht alle Tassen im Schrank hätten und er werde jetzt eben eine andere Politik machen. Und der Saal hat ihm zugejubelt. Und das auch noch vor dem Auge, muss sagen, das ist dann erschreckend, was den Zustand angeht, oder war erschreckend, ist erschreckend für mich und trug dazu, zu dieser Ernüchterung bei und zu dem Umschwung der Gefühle. Und dann aber auch der Blick in die Zukunft, was sich jetzt daraus ergibt, dass wir eben die FDP und das BSW nicht im Bundestag haben. Denn das bedeutet, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach eine große Koalition geben wird und die Aussichten dafür in the long run, also was jetzt über die nächsten Jahre passieren wird, sind alles andere als rosig. Ich können wir gleich nochmal drauf kommen, was ich da befürchte. Aber das war so ein bisschen so meine oder ist meine Gefühlslage und noch so ein paar andere Dinge, die ich jetzt im Konsumieren und Aufsaugen der Berichterstattung gesehen habe, aber da können wir vielleicht gleich nochmal auf die einzelnen Punkte kommen.
Ja, also ein paar Sachen dazu, was du jetzt gesagt hast. Zum einen erinnerst du dich ja daran, dass ich schon nach der Woche des Entschließungsantrags, der Abstimmung über den Gesetzentwurf der CDU gesagt habe, wahrscheinlich kann man auch diese CDU nicht guten Gewissens wählen. Und nach dem Samstag wird es dann eigentlich, ich will jetzt beide nicht in einen Topf werfen, aber wenn man dann die Zahlen der Union und der AfD zusammenrechnet, dann frage ich mich, insbesondere als jemand, der in Freiburg wohnt, zu den Zweitstimmen, da können wir ja gleich mal was sagen, wie wir hier gewählt haben, dann frage ich mich schon mal, in was für einem Land ich wähle. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, unter anderem in der Sendung Massive 50er Jahre Vibes. Also irgendwie ganz schlecht, ja. Und was sozusagen also die Konsequenzen des Nicht-Einzugs in den Bundestag von FDP und BSW angeht, wobei das BSW jetzt ja auch nochmal juristisch dagegen vorgeht, ne? Mit 4,97%. Muss man vielleicht auch nochmal abwarten. Aber was das angeht zum jetzigen Stand, da bin ich jetzt dennoch aus verschiedenen Gründen zwiegespalten. Und zwiegespalten.
Erzähl mal.
Einfach deswegen, weil ich auf der einen Seite und auch das europäische Ausland darauf pocht, dass wir doch möglichst schnell eine möglichst stabile Regierung haben. Und das ist wahrscheinlich, ob das dann alles gut ist und so weiter, ist eine andere Frage, will ich auch nochmal betonen. Da will ich jetzt auch nichts zu sagen. Es geht jetzt nur um die Stabilität einer möglichen Regierungskoalition. Ja. Da ist wahrscheinlich die Möglichkeit einer Mehrheit von CDU, CSU und SPD mit Blick nur auf die Stabilität jetzt nicht das Schlechteste. Auf der anderen Seite, und deswegen bin ich unter anderem zwiegespalten, habe ich die Befürchtung, dass eine solche Koalition zum Beispiel der SPD endgültig das Genick brechen könnte. Und ich glaube, dass wir das für die Parteienlandschaft in Deutschland, egal was ihr da draußen, was man jetzt wählt und wem man jetzt anhängt, eigentlich nicht wollen können, dass sozusagen eine sozialdemokratische Partei sich komplett verabschiedet. Und das ist, also da kommen noch ein paar andere Dinge dazu, vielleicht kommen wir noch drauf später, aber da rührt sozusagen mein Zwiespalt her, dass das jetzt die einzige, einigermaßen vernünftige Möglichkeit auf eine stabile Regierung scheint, dass das aber, befürchte ich, schlimme Konsequenzen in the long run oder mittelfristig haben wird. Und ich möchte noch was ganz anderes sagen. ich glaube, irgendwo habe ich es ja schon mal angesprochen, dass meine Frau ja viele Zeit im Jahr in Norwegen ist, weil sie dort arbeitet. Und die ist jetzt auch seit einigen Wochen wieder da. Und das ist dann schon seltsam, wenn man erfährt, dass sie jetzt schon mehrfach dort von Norwegerinnen und Norwegern angesprochen wurde, was denn da eigentlich los sei bei uns in Deutschland. Die Norweger gucken da auch aus historischen Gründen auch nochmal, wir haben dann einen besonderen Blick drauf, was so in Deutschland passiert. Aber also das, ich finde, sowas sollte einem immer zu denken geben. Ich habe jetzt auch schon von anderen Leuten gehört aus anderen Ländern, dass ihnen ähnliche Dinge passiert sind. Und deswegen kann man auch immer nur sagen, dieses ganze Geschwafel, was dann ja vonstatten ging, ganz Europa, die ganze Welt, ne, ist froh, wenn es eine rechte, rechtskonservative, wie auch immer Regierung gibt, was ja von AfD-Lern gerne vorgebracht wurde. Mein Eindruck ist nicht, dass das, dass das der Fall ist, sondern dass ganz viele Leute auch im Ausland schockiert sind, was da gerade bei uns passiert. So, habe fertig fürs Erste.
Das heißt auch speziell auf den Rechtsruck, wenn wir es jetzt nochmal nennen wollen, eine konservativere Ausrichtung, eine Offenheit nach rechts und extrem rechts. Das ist das, was auch jetzt in dem Fall Norwegen.
Ja.
Aufmerksamkeit erregt, ja.
Ja,
ja, ich, ja, also erst recht nochmal ein Grund, das wäre erst recht nochmal ein Grund, auch nachzudenken bei uns und so manche Aussagen vielleicht zu relativieren. Auch zum Beispiel, was Stabilität angeht und wieder auf den Inhalt zu gucken, was ist es denn für eine Art Stabilität, wenn die eben von doch rechts geprägt ist und sich so natürlich auch in den europäischen Trend einfügt. Ja, wir
auch deswegen zwiegespalten. Ja,
genau. Absolut, ich verstehe das. Ich verstehe das absolut und kann das auch nur unterstützen, was du sagst. Das ist, glaube ich, ein mögliches Outcome einer großen Koalition, dass die SPD nur ganz verliert. Vielleicht wird es ein bisschen aufgewogen dadurch, dass die Linke sich jetzt eines Teils entledigt hat, der zum BSW gegangen ist und jetzt vielleicht sozusagen den Fokus auf das rücken könnte, was eine linke SPD oder eine profilierte SPD sein könnte, dass das aufgefangen wird. Dadurch, die Wahlergebnisse zeigen ja auch, dass hier gerade unter jungen Leuten Zuspruch dafür herrscht und die Parteiverantwortlichen betonen ja immer wieder, dass führen jedenfalls ihren Erfolg darauf zurück, dass sie eben soziale Themen, die eigentlich auch der SPD anstehen würden, oder gut zu Gesichte stehen würden, aufgegriffen haben und das eben zum Erfolg geführt hat. Also das könnte sozusagen den Shift in der Entwicklung sein, aber ich sehe es auch, trotzdem ist die SPD Inhalte, hat Geschichte und hat was beizutragen und das ist ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube aber, das ist ein mögliches Outcome. Das sorgt mich auch. Ich glaube, das vor allem wird das Outcome realisiert, wenn jetzt doch, obwohl die SPD jetzt doch starken Mann erstmal macht und Forderungen stellt, auch wie so manche Verlautbarungen von SPD-Führenden zu entnehmen ist. Aber vermutlich wird es doch so sein, dass der Wahlsieger, also die Union, die Wahlsiegerin, hier auch die Richtung vorgibt und die SPD da unter den Wagen gerät oder unter die Räder gerät und das Ende bedeutet.
Vor allem, wenn sie fast doppelt so stark ist, ne? Wie dann der. Also man kann ja auch fast schon nicht mehr von einer großen Koalition sprechen.
Ja, genau. Kleine Koalition habe ich auch gelesen.
Ja.
Viel mehr, aber jetzt komme ich auf den Punkt, ist, was passiert, wenn doch auch Kompromisse gemacht werden. Ich meine, das ist sozusagen demokratisches Tagesgeschäft, das ist auch richtig und wichtig. Und dann rückt aber die CDU, die CSU rücken auch von so manchen Hardcore-Forderungen, die sie so haben, in allen möglichen Politikbereichen, von Schuldenbremse bis Migration ab, um hier eben auch Kompromisse zu finden. Und was dann passiert ist, und das macht die AfD jetzt schon, die werden von der AfD vor sich her Die AfD sagt Jagd. Ja, sie jagen sie. Sie können, und das machen die ersten Interviews im nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse zeigen das. Die AfD hat immer darauf hingewiesen, ja, die CDU macht ja unsere Politik, hat bei uns abgeschrieben in unserem Wahlprogramm. Denen sind wir ja freundlich gestimmt, das wollen wir auch alles. So, und in dem Moment, wo die Union in einer GroKo, in einer großen Koalition, davon Abstand nimmt, weil sie Kompromisse schließt, ist die AfD da und wird sie jagen. Und was, und das wird, wie es ja immer der Fall ist, Regierungsparteien verlieren an Zustimmung, und das wird dann die AfD stärken. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Lose-Lose-Situation. Entweder setzt sich die konservative Merz-CDU durch, inhaltlich, und beschließt mit einer geschwächten oder nicht mehr groß existenten SPD einen harten Kurs in Migration, in sozialpolitischen Fragen. Dann haben wir einen Rechtsruck sozusagen in Gesetzesform, oder sie macht es nicht, und dann haben wir die AfD, die dasteht und sagt, wir sind die wahren Konservativen.
Aber ich, also den Gedankengang verstehe ich. Ich glaube nur, dass es auch noch eine andere Möglichkeit gäbe, die wir auch im Ansatz jetzt vorgeführt bekommen haben, beispielsweise durch den starken Aufschwung der Linken zum Schluss. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in einer, wir haben jetzt ja relativ viele Politiksendungen gemacht, wir müssen jetzt auch wieder andere Themen machen. ob ich es in einer der Sendungen gesagt habe, dass ich sehr enttäuscht war von Olaf Scholz insbesondere, aber auch der SPD, wie sie sich dann eigentlich mit der Union im Endwahlkampf ein Überbietungskampf aller, wir haben so viele abgeschoben wie noch nie etc. geliefert haben, anstatt die Gelegenheit zu nutzen, einen wirklichen Kontrapunkt zu setzen und eben diese Rechtsverschiebung des Diskurses auch zu versuchen, wieder ein Stück weit zurückzuholen. Und das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Also die Regierung wird sowieso in den Worten der AfD Granden gejagt werden. Ja, die Frage ist nur, wie man jetzt damit umgeht. Und ich denke, was man gesehen hat, und auch die CDU-CSU war ja letztlich, glaube ich, nicht wirklich zufrieden, dass sie unter den 30% geblieben sind, dass diese Manöver, sich dem letztlich anzunähern, wie ja auch alle oder viele gesagt haben, letztlich nur der AfD hilft. Wenn man daraus jetzt was lernt und eben auch guckt, wie die Linke das beispielsweise auf der anderen Seite gemacht hat und was das für Effekte hatte, dann könnte man eine sozusagen Kompromissbereitschaft in der Koalition oder in der Koalitionsbildung ja im Endeffekt dann auch später nutzen, um dieser Rechtsverschiebung des Diskurses wieder entgegenzutreten. Ja? Das wäre jetzt mal die optimistische Variante oder Überlegung. Ja,
ja. Ja, ja. Aber glaubst du, das finde ich gut, und man hätte ja, wie du selber ja schon andeutest, eigentlich davor schon die Möglichkeit gehabt.
Ja.
Und das meinte ich, oder darauf habe ich, oder war bei mir auch im Hinterkopf, die SPD hat ja diesen Kurs mitgemacht und sich, wie du sagst, überboten und gesagt, ja, wir schieben aber auch kräftig ab. Ja. Glaubst du, dass irgendwer die Kraft hat, vor allem mit Blick auf einen Kanzler, vermutlich wird der Kanzler, der Friedrich Merz, der ja nicht aufhört, diese rechtspopulistischen Forderungen, muss man schon sagen, da zu oder rauszuposaunen, dann sich hinzustellen in einer Regierungskoalition, die geprägt ist von dem Bedarf nach Stabilität und Sicherheit.
Ja.
Und das ist ja genau, das ist ja der Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Mhm. Denn sobald die sagen, nee, hier machen wir nicht mit und schwören hier großen Koalitionsstreit herauf, wird sozusagen droht international, europäisch und international Unsicherheit und Instabilität. Und das will sich, also das kann sich vermutlich die SPD nicht noch zusätzlich leisten.
Nee. Das stimmt.
Also, Verursacher von internationaler Instabilität zu werden. Das heißt, ich glaube, diese Möglichkeit besteht, dann bin ich gleich fertig, aber halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, die Bedingung dafür wäre, dass die Beraterinnen und Berater von Herrn Merz verstanden haben, dass das ein taktischer und strategischer Fehler war, den sie da gemacht haben. Und wenn sie es dann nur aus taktischen und strategischen Überlegungen nochmal anders handhaben in Zukunft, dann ist das vielleicht das Maximum, was man von dieser Union erwarten kann. Aber dann wäre es im Ergebnis ja auch nicht die schlechteste Variante, ne? Also da gebe ich natürlich recht. Also da muss die Union schon mitmachen. Ich habe aber auch immer noch Hoffnungen, dass es auch bei allen Jubelbildern zu den verschiedenen Aussagen, du hast am Anfang ja nochmal mit Blick auf Samstag kurz wiedergegeben, dass es in der Union auch Leute, immer noch genug Leute gibt eigentlich, die diesen Kurs nicht fahren wollen. Ne?
Ja.
Und ich hatte es, glaube ich, auch mal in einer unserer politischen Sendungen gesagt, dass ja genau, dass ja im Politikteil in dem Podcast auch darüber spekuliert wurde, dass jetzt auch nach der Wahl unionsintern nochmal über dieses Manöver zu diskutieren sein wird.
Ja,
und von daher
guter Punkt.
Sagen wir mal so, möchte ich erstmal noch optimistisch bleiben.
Kann man tun. Ich gebe dir gleich nochmal einen Grund
oder
eine Überlegung an die Hand, deinen Optimismus über Bord zu werfen.
Ja.
Ich möchte aber zuerst nochmal sagen, dass für mich trotzdem eine Unsicherheit bleibt und die mich schon auch beunruhigt. Die Unsicherheit entsteht dadurch, dass ich eben in den letzten Wochen oder Monaten das zieht sich jetzt schon eine ganze Weile ran. Der Merz ist jetzt schon eine Weile wieder auf der Bühne, auf der politischen Bühne. Aber eine Unsicherheit ergibt sich daraus, dass die eben bereit waren, diesen Tabubruch
zu
begehen mit Stimmen der AfD. Eine AfD-Politik ist nicht nur die Stimmen der AfD, sondern eine AfD-Politik, von der die AfD, also zu der die AfD jubelt, dass sie das gemacht haben. Dass er nicht aufhört gegen all das, von dem ich denke, das ist eine Errungenschaft auch unserer Moderne, eine Vielfalt und eine Toleranz gegenüber so vielen verschiedenen Lebensmöglichkeiten. Ja. Dagegen steht der. Und das hat er gezeigt, dass er willens ist. Und diese Unsicherheit, selbst wenn er zurückfährt und moderatere Töne anschließt, die bleibt bei mir und die hat mich schon schwer nachhaltig enttäuscht. Deswegen, auch wenn es Strategie war, der ist eben zu so einer Strategie fähig, die ich wirklich, wirklich aus ganzem Herzen ablehne.
Ich würde sogar noch weiter, ich muss ja ganz kurz vielleicht noch, wenn ich darf. Ja,
ja, absolut.
Also die Überlegungen gerade eben waren jetzt auch sehr sozusagen realpolitisch. Ne? Ich bin da weiterhin, glaube ich, da besteht kein Dissens, genauso enttäuscht wie du. Ich habe auch meine Befürchtungen, ja, das ist gar nicht der, also das möchte ich auch nochmal festhalten. Und ich würde sogar noch weitergehen. Bei Merz muss man ja das, also war es eine Strategie auch aus Überzeugung. Also ich glaube, das eine ist, dass das, was er da sagt, durchaus seinen Überzeugungen entspricht und das kann man ja auch in seiner politischen Biografie durchaus zurückverfolgen. Das ist das eine. Dass aber natürlich trotzdem sein Ziel ist und war, der AfD Stimmen abzugraben und dass er das eben gemeinsam mit seinen Beratern für die richtige Strategie gehalten hat. Ne? Das so zu tun. Also so wird da, glaube ich, ein Schuh draus aus der Interpretation.
Ja.
Und auf der anderen Seite halte ich ihn aber auch für einen sehr eben strategisch denkenden Mensch und es wäre auch nicht das erste Mal, dass er versucht, aus strategischen Gründen seine Überzeugungen so ein bisschen, ich sag mal, zu verdecken. und darauf hoffe ich jetzt einfach. Mein Herr Klingbeil hat ja heute Morgen schon verlauten lassen, dass die Union jetzt aber ein ganzes Stück weit kompromissbereit sein müsse.
So ist es, das meinte ich. Ja.
Genau.
Die sind ja ganz schön fordernd hier.
Ja, klar. Weil natürlich, ich meine, es ist natürlich jetzt so ein bisschen, die stehen sich da gegenüber, ne, um da mal bildlich zu sprechen. Und jeder weiß, das ist eigentlich das, worauf es jetzt hinauslaufen soll und muss eigentlich fast, ne? Und damit weiß aber auch jeder, da könnte man jetzt spieltheoretisch, ne, mal auseinandernehmen. Und jeder weiß aber auch, dass der andere unbedingt, egal wie groß oder klein, auf den jeweils anderen angewiesen ist. Und ja, also das wird noch spannend und wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Sorry, jetzt war's, da habe ich noch mal zu lange.
Nee, absolut, absolut. Und weißt du, was mir gerade eingefallen ist, warum ich eigentlich so gerne politische Sendungen in der Dissenspflege mache, weil wir uns da so schön einig sind. Da müssen wir nicht mal streiten. Und wir nee, tun wir aber. Wir haben sicherlich auch in der Zukunft dann Punkte, wenn es um die Umsetzung der Politik geht und die Kompromisse, die wir vielleicht analysieren, doch ja, Gelegenheit, ja, Sens in politischen Sendungen zu machen. Was ich nur sagen wollte, was mir gerade einfiel, als du das so erzählst, ist, als du das erzählt hattest, ist, das war doch, also dass ich natürlich sehe, was hier Realpolitik ist und auch die eben die Strategien, die jetzt gefahren werden, um in Koalitionen zu bilden und auch da stimme ich dir zu, das sind höchst strategisch denkende Menschen. Mhm. Aber so wie, weil du Realpolitik genannt hast, so wie man ja auch in der Außenpolitik sich fragt, ja, ob die Handlungsleitung für Staatenlenker und Lenkerinnen eben so Realpolitik sind, um Interessen zu vertreten und dann eben zu gucken, wie überlegt da, wie wird der andere agieren, vor welchen Handlungsoptionen steht der und entsprechend gestalte ich meine Handlung und mein Auftreten dem gegenüber. So wie in der Außenpolitik eben Realpolitik auch eine Möglichkeit ist, aber auch eine wertebasierte Außenpolitik, die sich leiten lässt von der Umsetzung eben weltweit von Demokratie, von Gerechtigkeit und so weiter, ja, können wir das doch auch im Innenpolitischen machen. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, was wir hier auch öfter schon diskutiert haben, was wir fordern, nämlich nicht nur jetzt strategisches irgendwie Adressieren einer vermeintlichen Mehrheit, die harte Migrationsmaßnahmen wollen, sondern was wir fordern, wäre doch eben vielleicht so wertebasierte Innenpolitik, dass wir sagen, nein, wir wollen von euch, dass ihr bestimmte Werte umsetzt und in euch, in eurem Handeln strategisch umgesetzt dann von mir aus und im Handwerk dann strategisch ausgeführt, aber dass ihr euch leiten lasst von der Umsetzung, der Realisierung bestimmter Werte, wie eben Gerechtigkeit, wie Offenheit, wie Demokratie, was auch immer das bedeutet, können wir vielleicht nochmal zukommen. Verstehst du? Also ich glaube, das wäre so die Forderung oder mein Wunsch an die...
Auf jeden Fall. Ich fürchte nur, und das ist eigentlich das, was ich am schlimmsten auch an diesem Ergebnis finde oder mit am schlimmsten. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt, wenn man die... Und nochmal, ich will die jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber so in vielen Fragen, die vielleicht eher so das persönliche Umfeld und bestimmte Wertevorstellungen angeht, sind sich ja dann Union und AfD vielleicht doch gar nicht so unähnlich. Also ich meine jetzt sowas wieder mit Vorstellung von Familie.
Ja.
Von Arbeitsethos, das hatten wir auch schon mal irgendwo, und solche Geschichten, ja. Also ich rede jetzt nicht von im engeren Sinne Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit, sondern von solchen basalen Werten, die man da vertritt. Und das haben dann 50% der Leute gewählt, muss man jetzt einfach festhalten, ja. Das macht mich ehrlich gesagt eben bestürzt, weil ich dachte, wir wären da ein bisschen weiter, gesamtgesellschaftlich gesehen. Führt aber im Ergebnis auch dazu, dass offensichtlich die Leute das eben zumindest im Moment gar nicht wollen. Ja, beziehungsweise, dass sie andere Werte umgesetzt haben wollen. Und das, ich denke, da kommen wir auch auf den Punkt, wo kein Dissens besteht, dass eben die Werte, für die wir vielleicht so einstehen wollen, im Moment de facto einfach in der Minderheit sind. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich das Schlimmste daran, diese Einsicht. Und auf der anderen Seite kann man es aber auch wieder optimistisch oder konstruktiv wenden, indem man sich die Frage stellt, woher kommt denn das? Und was, welche Probleme liegen dem zugrunde, dass Leute eben so denken oder meinen, so denken zu müssen? Und wie könnte man dem entgegensteuern? Ich glaube, das ist eigentlich das, was wirklich dahinter liegt. Ja. Und das ist auch, aber das will ich jetzt nur andeuten, wenn man sich diese Karte Deutschlands mit dem Übersicht über die Wahlkreise und die Zweitstimmenverteilung anguckt, dann ist ja im Osten ist alles blau, bis auf ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel Berlin, Leipzig irgendwo. Und im Westen ist alles schwarz, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber in den hessischen Regionen, denen es auch ökonomisch nicht gut geht und insbesondere auch im Saarland, gibt es auch viel Blau. Zum Beispiel. Ja, während es in den Regionen, in denen es den Leuten gut geht, nicht der Fall ist. Und dann sogar in den Regionen, in denen es den Leuten sehr gut geht, meistens sogar auch nicht schwarz ist. Ne? Das sollte einem einfach mal so, das habe ich in ganz vielen Diskussionen in den letzten Jahren immer wieder vertreten, die These, so. Und dafür habe ich oft aufs Dach gekriegt, dass es daran doch nicht liegt und nicht liegen kann. Aber wenn man sich das so anguckt, fühle ich mich in meiner These bestärkt. Dass es ein wesentlicher Treiber ist, zumindest.
Genau, würde ich auch sagen, auch die sozialen Themen oder soziale Gerechtigkeit anzugehen, glaube ich, wär ein wichtiger Punkt gewesen, was die Linke gemacht hat und worauf sie eben ihren Erfolg zurückführt. Aber es ist ja, ich glaube, wir hatten es auch bei einer der letzten Sendungen angesprochen, es ist ja oft auch nicht nur faktische Armut oder eine Existenz am unteren Ende der sozialen Leiter, sondern sagen an der mittleren Ebene
Verlustangst.
Und die Angst davor zu gehen. Also ich glaube, aber auch da steckt eine wichtige Botschaft drin und ich glaube, auf die hinzuhören, glaube ich, ist eine ganz wichtige, also erstens mal hinzuhören ist eine ganz wichtige Aktion, die man hätte tun müssen oder die man auch in Zukunft tun muss. Und das Zweite, eben dann auch das zu adressieren. Ja, da hängt ja eben auch der Vergleich mit anderen Menschen zusammen, mit einer, ich sag's wieder, mit einer wahrgenommenen, wachsenden Ungleichheit und so weiter. Aber das bestätigt ja deinen Punkt nur, das entkräftigt gar nicht, im Gegenteil, das bestätigt den Punkt, dass das Themen sind, die man adressieren muss. Ich bin dir eigentlich immer noch schuldig, deinen Optimismus ein bisschen einzuschränken, aber da wollte davor
das hast du schon genug, Andreas.
ich wollte davor noch so einen Punkt sagen, weil du zu Recht darauf hingewiesen hast, dass ja eigentlich also die jeder zweite Wählerin hier sich für einer Politik seine und ihre Stimme gegeben hat, die eben sowas wie so die 50er Jahre Werte vertritt, massiv, wie wir das genannt haben in einer der letzten Sendungen. Und dagegen hätten wir beide vermutlich gern auch andere Werte dagegen gehalten und gesagt, das ist doch etwas, wonach wir leben müssen. Aber der Punkt ist, denke ich mir manchmal bei mir gar nicht so sehr, dass ich jetzt denke, Leute, hier, die ihr irgendwie ein traditionelles Familienbild lebt, auch wenn ich es irgendwie nicht so ganz verstehen kann, weil wir weiter
sind. Das soll jeder so machen,
könnt ihr ja machen. Ja, exakt, das ist der Punkt. Ja. Und deswegen meinte ich eben, dass so wertebasierte Außenpolitik auf so Gerechtigkeit und Demokratie und so weiter fokussieren sollte, eben nicht auf so, Werte oder auf so Lebensstilwerte, wo man sagt, übernimm das in deinem Lebensstil, sondern eher auf die Werte, wie wir eben unser Zusammenleben gestalten können, so dass du, wenn du halt in einem traditionellen Rollenbild leben willst, dann machst du das. Wenn du im binären Geschlechtssystem leben willst, dann mach das. Aber lass bitte die anderen, die das nicht wollen, eben auch ihre Möglichkeit haben. So, und wie gestalten wir jetzt eine Gemeinschaft, die eben beides ermöglicht, ohne dass der eine dem anderen irgendetwas neidet? Und beziehungsweise der Neid oder die Ablehnung kommt ja immer von den eher Konservativen. So, und das wäre eigentlich mein Wunsch. Lasst halt die Leute alles so leben. Ja. Und gucken wir dann mal, in welchen Bereichen wir eben natürlich dann irgendwie Entscheidungen brauchen und Regeln brauchen, die wir dann umsetzen. Und meine Befürchtung, deine auch, das hast du ja gerade gesagt, ist eben, jetzt haben wir wieder in sehr sehr vielen Bereichen einen Rückschritt und legen zu den Akten, was wir schon errungen haben. Ja. Und das ist, glaube ich, so die tiefergehende Befürchtung bei aller Parteipolitik und Strategie jetzt sozusagen, die ich befürchte, was in den nächsten Jahren passieren wird.
Genau, also da hast du natürlich was Wichtiges und Richtiges gesagt. Also mir ging es natürlich nicht um eine Ablehnung und Bekämpfung des traditionellen Familienbildes. Das soll jeder so machen, wie er gerne möchte, ja. Oder sie. Aber wir waren eigentlich auf einem ganz guten Weg, auch viele andere Modelle einfach anzuerkennen und als gleichwertig zu behandeln. Ja. Also natürlich bewusst gesagt, waren auf einem guten Weg, ne? Ist natürlich immer noch nicht der Fall gewesen, ja, in letzter Konsequenz, aber wir waren auf einem ganz guten Weg.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, genau das, was du auch meinst, und das ist auch meine Befürchtung, dass wir ja da jetzt wieder umdrehen und
umkehren.
Umkehren und den Berg wieder runterlaufen, ja.
Ja. Genau, das ist ein gutes Bild eigentlich. So, und vielleicht passt eigentlich ganz gut mein Hinweis auf sagen ungerechtfertigten Optimismus. Der ist nämlich die weil du vorher gesagt hast, daran wollte ich anknüpfen, ja, vielleicht also wird jetzt auch die Union Kompromisse schließen müssen und vielleicht strategisch sich neu ausrichten, die Berater des vermutlich künftigen Kanzlers werden sehen, dass vielleicht so eine allzu rechtskonservative Wendung da nicht sinnvoll ist. Kann sein, aber wir haben halt immer noch den König aus Bayern in der Union, und du hattest es eingangs erwähnt, ja, die Brust kann ja nicht größer sein als jetzt als die eines Markus Söder, der sagt irgendwie, wir haben in Bayern 40% erreicht und wir bestimmen jetzt, ja, und der ist ja die ganze Zeit vorne reingegangen und sagt, keine Grünen und so weiter, hat seinen Mund geschlossen gehalten, hat sich hinter den Kanzlerkandidaten gestellt, obwohl er selber geworden wäre, bringt jetzt aus seiner Sicht so ein gutes Ergebnis ein für die Union und kann natürlich jetzt auch treiben. Und dass der zwar auch ein Fähnchen im Wind sein kann, wenn es um bestimmte Politik geht, man erinnere die Zustimmung und dann Ablehnung des Atomausstiegs, die ja immer, und in anderen Bereichen ist es ja ähnlich. So, der kann zwar ein Fähnchen im Wind sein, aber hat jetzt zuletzt ganz massiv auf diese traditionellen, konservativen Forderungen, Werte, auf die laut schreienden Wutbürger irgendwie Acht genommen. Und dass der jetzt das einbringen wird, das wird auch zu vermuten sein, was eben zumindestens Zweifel hegen lässt, ob ein Optimismus denn angebracht ist, was die zukünftige Ausrichtung
ist. Ja, da muss ich wohl dir leider recht geben. Ja, das ist so. Also das ist ja auch wirklich erstaunlich, ne, dass ein Viertel der Bundestagsabgeordneten aus einem von 16 Bundesländern generiert werden. So kann man das ja auch mal sehen. Also die Union hat 22% in 15 Bundesländern. Also es muss man eigentlich auch mal sich zu Gemüte führen, und dann kommt Bayern. Also und das ist natürlich das, worauf du anspielst. Da kann er natürlich, also befürchte ich auch, dass da nochmal was kommen wird.
Ja.
Allerdings muss man ja, da muss ich mal ganz tief im Kopf graben, aber so bei den entscheidenden Fragen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Gut, sie hatten dann immer das Verkehrsministerium, ne, und haben da genug mit angerichtet, aber bei den entscheidenden Fragen hat sich dann doch eigentlich immer die CDU durchgesetzt, oder? Wenn es zum Streit kam zwischen CDU und CSU. Da ist halt jetzt die Frage, wie nah sich dann ein Herr Merz und ein Herr Söder vielleicht doch wirklich stehen, ne?
Ja,
in ihren Überzeugungen.
Ganz genau. Das ist, glaube ich, wenn ich da nur reinspringen darf, du hast völlig recht. Ich glaube, es zeigt sich dann, wer auch irgendwie die sagen, breitere Basis an Zustimmung hat. Klar ist, was ich kürzlich gelesen habe, ist jedenfalls nicht unbedingt Hoffnungs- oder macht nicht gibt nicht unbedingt Grund zur Hoffnung. Der Söder will wohl nicht ins Kabinett, was man sich auch vorstellen könnte, sondern er möchte den Koalitionsausschuss stärken und da will er drin sitzen. Das heißt, der muss noch nicht mal in der Öffentlichkeit dann groß oder wie soll ich sagen, durch den öffentlichen Blick auch irgendwie einigermaßen kontrolliert werden, sondern der kann, glaube ich, und einfach seine er kann die CDU in dem Fall auch vor sich her treiben, immer unter der Bedingung, dass er eben sagt, ja, ich habe hier die 6 Prozentpunkte dann dazu gebracht, und ich habe meinen Mund gehalten, habe dich unterstützt, und dann ist die Frage, wie du sagst, wer da mehr hat. Es gibt ja, wer da mehr Druck hat. Es gibt ja eine durchaus liberale, sage ich mal, Fraktion, NRW, Schleswig-Holstein, die CDU-Ministerpräsidenten da, die durchaus nicht einem Söder-Konservativismus oder Konservatismus zusprechen. Die Frage ist, welchen Einfluss die dann haben. Aber ich will das gar nicht sagen, da bin ich auch gar kein Experte dazu. Aber sagen, mit Blick auf die wertebasierte Innenpolitik frage ich mich halt, wer, ja, wie du sagst, frage ich mich, wer da mehr Macht
hat. Ja, also im Ideal, also ich glaube, dass, aber das ist jetzt wirklich alles spekulativ, ne? Ich glaube, dass da dann schlussendlich halt doch der SPD eine starke Rolle zukommen wird, indem sie hinter bestimmte Positionen nicht zurückgehen dürfen. Denn was wird das bedeuten? Dann muss die CDU und die müssen CDU, CSU das intern ausfechten im Zweifel, ja? Wie sie da entgegenkommen. Und ich erinnere mich an die ein oder andere Situation, als dann aus Bayern angedroht wurde, man würde jetzt diesen Bund sozusagen auflösen und vielleicht sogar deutschlandweit mit der CSU antreten.
Ja, stimmt.
Und das hat eigentlich dann noch immer dazu geführt, dass dann die CDU gewonnen hat und die CSU dann doch wieder ein bisschen kleinlauter vielleicht war.
Ja.
Schlussendlich. Und deswegen glaube ich, muss mit Blick auf eine wertebasierte oder werteorientierte Innenpolitik vor allen Dingen die SPD stark bleiben. Und dann müssen die Unionsparteien das untereinander ausfechten.
Ja.
Im Zweifel, ja. Ne? Weil was bleibt sonst, ne? Also wenn das nicht zustande kommt, dann ist doch jetzt rechnerisch nur noch Schwarz-Blau möglich, oder? Oder man braucht eben noch die Grünen dazu, aber wenn das mit der SPD schon nicht klappen sollte, wie soll es dann mit SPD und Grünen klappen?
Ganz genau.
Das heißt also, eigentlich bleibt dann nur noch Blau, ne? Und
Blau?
Dann kommt es zum Treueschwur.
Oder eine Minderheitenregierung.
Oder eine Minderheitenregierung.
Also, die CDU stellt den Kanzler, die größte Fraktion und ist dann aber, um Beschlüsse zu fassen, darauf angewiesen, dass sich eben von Thema zu Thema andere Fraktionen, sich ihr anschließen. Und das, glaube ich, aber ist ja noch schlimmer. Denn dann sind ja die, sozusagen, da ist ja von der Brandmauer noch nicht mal das Fundament mehr übrig.
Nee.
Und das Einfallstor für Rechtskonservativismus.
Ja, vor allen Dingen wirst du dann solche Anträge wie vor einigen Wochen halt praktisch nach den jetzigen Verteilungen das schwuppdiwupp durchbringen, ne?
So ist
das. Das wäre alles überhaupt kein Problem mehr. Ne?
Ja. Ja. Eine Frage noch an dich, aber weil du gerade die Grünen angesprochen hast, wie bewertest du denn die Opposition jetzt, die ja aus Linken, Grünen, einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten der dänischen Minderheit?
SSW, ja.
SSW besteht, aber jetzt hauptsächlich Linke und Grüne. Hast du da irgendwie einen Blick in die Glaskugel, wie sich wohl die Parteien auch inhaltlich entwickeln werden?
Nee, habe ich nicht. Also ich denke, bei der Linken ist es relativ klar. Ja, die haben natürlich ja auch über 60 Abgeordnete, ne? Das ist ja auch eine ziemliche Hausnummer, von der Gruppe zurück zur Fraktion. Dann aber gleich richtig. Ich denke, dass die ja, und da haben sie es ja sozusagen auch als Opposition ein Stück weit leichter, für ihre Positionen weiterhin zu kämpfen, ne? Und die Regierung da unter Druck zu setzen. die Grünen, bei den Grünen, glaube ich, wird sich jetzt auch einiges verändern einfach, ne? Also dadurch, dass Robert Habeck jetzt ja sozusagen zumindest kein Frontman mehr sein will, muss, und ich weiß gar nicht, Annalena Baerbock, hat die schon was gesagt? Wie's,
sie möchte wohl den Fraktionsvorsitz
stimmt.
Übernehmen oder ich glaube, die sitzen die Tagen, aber erst, wir haben noch nicht getagt.
Ja, ich glaube bei den Grünen, also bin ich mir ehrlich gesagt total unsicher, wie das wohl so werden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die doch relativ viele Positionen dann der Linken auch mittragen werden. Vielleicht auch wieder auf ihre Kern, also auf ihren Markenkern sozusagen, sich stärker fokussieren werden und da daraus Oppositionspolitik, also sprich vor allem Umweltpolitik etc. Machen werden. Aber wirklich konkret. Also bei den Grünen bin ich mir, ich finde es bei den Linken ist es irgendwie ganz klar, was die machen werden. Ja. Und bei den Grünen muss man jetzt mal abwarten, wie sich das alles so verteilt und was, wie sich das alles so aufstellt, ne? Oder was, ja. Oder hast du da
ich würde es ja. Genau, geht mir auch so, die Linken haben eine Grundlage, auf der sie jetzt auch kohärent einfach ihre Politik weiter und oder Opposition weitermachen können.
Ja.
Bei den Grünen kommt es ganz drauf an. Ich fand den Habeck sehr interessant jetzt, die ersten Reaktionen, der wirkte auf mich sehr also genervt und fertig und
hast du diese Berliner Runde gesehen, mit wo er drin
saß? Die Berliner Runde nicht, aber davor die Interviews, die live schalten, und da fand ich sehr schnippisch und da hat man gemerkt, okay, der ist angefressen. Und er hat, glaube ich, einen wichtigen Punkt genannt. Er hat bei einem der Interviews vorgesagt, dass sie Stimmen verloren haben, liegt auch daran, dass er nicht so klar wie die Linken sich gegen die Politik von Friedrich Merz in diesen Abstimmungen da Ende Januar gestellt hat, weil er eben ja immer noch auch versucht hat, irgendwie eine Änderung, also das woanders in andere Ausschüsse und so weiter zu kriegen. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war für die Wählerabwanderung von den Grünen, aber mir scheint, dass das doch gewichtiges Abweichen eigentlich von dem war, was man vielleicht von den Grünen erwartet.
Hätten Sie mal, hätten Sie mich mal als Berater eingestellt, ne? Es ist ja genau das, was ich gesagt habe. Man hätte die Gelegenheit nutzen müssen, um klar zu sagen, wir stehen für was anderes. Das gilt.
Ja.
Und zwar dann auch wirklich in der Konsequenz, also nicht nur in den Bundestagsdebatten, sondern auch in den nachfolgenden Fernsehdebatten, sich klar hinzustellen. Gut, die Grünen haben jetzt nicht so sehr wie die SPD dann das anders gemacht, aber sich eben klar hinzustellen und zu sagen, nee, also das ist nicht mit uns, das sind auch ist nicht unser Werteverständnis oder sind nicht unsere Überzeugungen. Ne?
Ja, ich finde, es kam schon, also ich habe das schon so auch wahrgenommen, dass sie auf der Seite stehen, aber man hätte, glaube ich, da mehr, sagen wir mal, wieder strategisch-politisches Kapital draufschlagen können. Ich sage das nur deswegen, um aufzugreifen, was du gerade auch sagt, dass es hängt jetzt sehr davon ab, wie dieser Faden jetzt weitergesponnen wird bei den Grünen. Geht es in eine Richtung, die sagt, nee, wir stellen ganz klar gegen den Rechtsruck, gegen eine Rechtsoffenheit und stellen dann eben sowas wie den Markenkern auch, also das Gemeinwohl im breiten Sinn verstanden von Klimawandel bis hin auch zu ökonomischen Fragen und gesellschaftlichen Fragen in den Mittelpunkt, oder versuchen wir sozusagen Realpolitik weiterzumachen. Könnte mir aber vorstellen, dass ich kann mir gar nichts vorstellen, weil sie sind eben nicht so ein starker Verlierer. Sie werden jetzt nicht in der Regierung sein, sind aber trotzdem natürlich noch sagen im Bereich der erwartbaren Zustimmung in der Bevölkerung bei der Wahl. Von daher ist es nicht so eine Ausgangssituation wie jetzt vielleicht bei der FDP, die jetzt rausgeflogen sind aus dem Bundestag, die sie wirklich komplett erneuern müssen oder können. Das ist bei den Grünen nicht der Fall. Ich hoffe aber schon sehr, dass sich da auch eine klare Brandmauer in der Opposition bildet.
Ich glaube, da haben sie auch eine gute Chance, glaube ich.
Ja, als, ich glaube auch.
Tatsächlich. Und was man, glaube ich, schon auch sagen muss, und auch das hat Robert Habeck noch auf der grünen Wahlparty gesagt, nachdem das vorläufige Ergebnis oder die ersten Hochrechnungen dann kamen, dass sinngemäß, dass eben diese, am Anfang waren es ja glaube ich sogar noch 14%, oder? Und es ist dann runtergegangen, dass das eben halt letztlich auch die Stammwählerschaft ist. Dann sind sie halt noch ein bisschen abgesunken, eben von den 14, ne? Und aber damit können sie rechnen. Und das ist sozusagen beim letzten Mal vielleicht dann auch ein Stück weit halt was ein Ausschlag nach oben war, ne?
Ja, genau.
Sie da gewonnen haben.
Aber ich meine, ist das jetzt sozusagen, gibt es Anreiz genug, um auch nochmal so eine Profilierung jetzt zu machen? Und das weiß ich nicht. Ich glaube, es könnte sein, aber das kommt jetzt wahrscheinlich wie vieles auf die nächsten Wochen drauf an und sicherlich auch das, was die Koalition dann produzieren wird. Man kann es nur wünschen, finde ich, diesen Parteien in der Opposition
das kann man.
Diese Profilierung zu machen. Ja.
Und unabhängig davon bin ich auch schon sehr gespannt, welche Personen welche Ministerialressorts besetzen werden. Da bin ich wirklich auch schon sehr gespannt drauf. Naja.
Und wie der Zuschnitt ist, ja. Aber du hast dich gerade beworben als Berater, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt?
Nee,
hätten sie nur auf dich gehört.
Ja, in dieser Frage. Weil ich glaube, und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, auch abseits des Podcasts, dass eigentlich Dramatische, was stattgefunden hat in den letzten Jahren, ist eben diese allgemeine Diskursverschiebung nach rechts, die auch eben solche Aussagen wie von Olaf Scholz zuletzt, niemand hat so viele abgeschoben wie ich oder niemals wurden so viele abgeschoben wie unter mir, eines SPD-Politikers, dass die überhaupt möglich wurden, da bin ich auch fest von überzeugt. Ohne diese Rechtsverschiebung hätte das ein SPDler so nie sagen können, noch vor ein paar Jahren. Ich glaube halt einfach, man hätte an einem bestimmten Punkt aktiv dagegen arbeiten müssen, gegen diese Diskursverschiebung. Ja. Und das ist das, was eigentlich schiefgelaufen ist. Und da hätten eben die Grünen an der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Die SPD hat es anders gemacht, sie hat es in den Debatten sehr klar gemacht. Auch eben mit Blick auf ihre Geschichte, aber sich dann halt danach in den Fernsehdebatten wieder anders verhalten. Ne?
Ja, das stimmt.
Ich
würde ja sagen, also man kann also den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern jetzt nur raten, mehr Dissenspflege zu hören, denn da gibt es Futter dafür, diese Diskursverschiebung wieder umzukehren und die Gründe dafür, für eine wertebasierte Innenpolitik und alles Mögliche. Ja. Du, ich hätte noch so viel zu sagen, aber ich glaube, wir überlegen erst auch nochmal weiter und beobachten. Und auch wenn du skeptisch scheinst, würde ich sagen, wir kommen einfach zu einer anderen Gelegenheit wieder und geben unseren Senf zum politischen Geschehen.
Spätestens in anderthalb Jahren, wenn die neue Bundesregierung entsteht. Also dann kommen wir wieder zusammen, um darüber zu sprechen.
Ich würde auch sagen,
aber
sehr gut.
Ich würde auch sagen, wir belassen es mal dabei. Wie immer darf ich euch alle da draußen auf unsere Social Media Kanäle hinweisen. Als da wären Instagram, Blue Sky, noch X. Auch auf YouTube findet ihr uns, das haben wir nämlich immer vergessen. Schaut auf unserer Homepage dissenspflege.de vorbei, schreibt uns Anregungen, Fragen, Kritik, Kommentare an info@dissenspflege.de.
Ja, und schreibt uns doch mal, Sebastian, wenn ich da gerade schreibt uns doch mal, ob ihr so diesen politischen Content, diese politischen Gespräche mögt, ob ihr da gern dazu auch was hört oder ob ihr sagt, Leute, euer linksgrün versifftes Gutmenschentum, das wollen wir nicht mehr hören, gebt uns mehr anderes.
Gebt uns mehr Heidegger.
genau, das ist das Gegenteil von linksgrün versifftem Gutmenschentum. interessiert uns, wie ihr so unsere Themen außerhalb bislang gutiert.
Genau, also das ist natürlich viel besser ausgedrückt, Andreas, genau, also schreibt uns, was ihr davon haltet und wenn ihr was anderes hören wollt. Achso, erster Hinweis, beim nächsten Mal, am 7.3., haben wir eine, denke ich, ganz besondere Sendung vorbereitet, auch mal wieder mit einem ganz anderen Thema. Da wird es gehen um die Frage nach der Kommerzialisierung des Sports, inwieweit das gut, schlecht, legitim, illegitim etc. ist, welche Probleme da auftauchen, welche Vorteile uns das vielleicht bringt. Wir haben insgesamt 3 sehr, sehr spannende Gäste, denke ich, dabei. Hört da also rein, 7.3. Und dann habe ich natürlich den obligatorischen Musiktipp noch heute wieder dabei. Letztes Mal war Andreas. Ich muss ja die Playlist auf Spotify wieder gerade rücken.
Gerade rücken. Ja. Da haben wir einen musikalischen Dissens, höre ich da. Da bringt auch jetzt mal, ich will ja jetzt endlich mal Rage Against the Machine, aber die ist ja
nicht dabei. Nee, das habe ich nicht dabei. Heute habe ich dabei das 2013 erschienene Album Push the Sky Away von Nick Cave and the Bad Seeds.
Ah, sehr gut.
Hört einfach rein. Einen Song werden wir wieder in die Playlist packen. Die könnt ihr auch abonnieren. Und das war's von mir. Hast du noch was, Andreas?
Ich habe fertig.
Du hast fertig. Dann habe ich auch fertig und kann euch nur wünschen, in diesen Zeiten ganz besonders, pflegt den Diskurs und bleibt im Dissens. Nee. Nein, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens, natürlich.
Genau. Das sind turbulente Zeiten, da hakt auch manches Zitat einfach, ja, oder, würde ich sagen.
Genau, das ist, ist schwierig.
Es ist schwierig, ja. Das ist der Titel der Folge, es ist schwierig.
Bis demnächst. Ciao.
Ciao.